Sie hören den Kurier.
England trägt Trauer. Vor genau einer Woche ist Prinz Philipp, der Ehemann der Queen, im Alter von 99 Jahren verstorben. Morgen wird er in Windsor im engsten Familienkreis beerdigt. Was Prinz Philipp, der Duke of Edinburgh, für die Königsfamilie bedeutet hat und was das Königshaus wiederum für die Briten bedeutet, bespreche ich gleich mit meiner Kollegin und England-Korrespondentin Anna-Maria Bauer, die für den Kurier vor Ort in Windsor war. Zuvor sprechen wir aber noch mit dem Wirtschaftskammerchef Harald Mahrer darüber, wann Österreich endlich wieder die Rollbalken hochzieht und wann wir mit Öffnungen rechnen können. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Ja, noch befinden wir uns im Osten Österreichs in einem harten Lockdown. Die Zeichen allerdings stehen auf eine langsame Öffnung. Heute hat das Treffen der Länderchefs stattgefunden und bereits im Vorfeld haben viele Landeshauptleute wie etwa Tirols Georg Platter auf eine weitere Öffnung gedrängt. Allerdings sollte es eine österreichweite Strategie geben, zumindest wenn es nach Wiens Bürgermeister Michael Ludwig von der SPÖ und Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer von der ÖVP geht. Regional differenzierte größere Öffnungsschritte sehe ich kritisch. Das würde zu einem chaotischen Gastro- und Kulturtourismus führen, gerade für Oberösterreich mit der geografischen Lage. Wir sollten als Republik gemeinsam diese Schritte gehen, hat Stelzer am Vormittag gesagt. Und genau solche gemeinsamen Schritte hat Bundeskanzler Sebastian Kurz dann auch am Nachmittag verkündet.
Durch den Impffortschritt sind die Öffnungen im Mai möglich. Wir haben eine Öffnungskommission eingesetzt, der Vizekanzler und ich gemeinsam, die gestern das erste Mal getagt hat mit zuständigen Mitgliedern der Bundesregierung, mit den Sozialpartnern und Vertretern der Landeshauptleute, aber auch von Städte- und Gemeindebund, gemeinsam mit Expertinnen und Experten. Diese Öffnungskommission hat sich darauf verständigt, dass unser Ziel ist, dass wir in allen Bereichen gleichzeitig Öffnungsschritte mit Sicherheitskonzepten setzen wollen, also nicht nur einen Bereich herausgreifen, sondern alle mit Sicherheitskonzepten. Das betrifft die Kultur, den Sport, aber natürlich auch Gastronomie und Tourismus.
Allerdings werden die Öffnungsschritte nur mit klaren Regeln möglich sein, sagt Kurz und hat noch einmal betont, dass Maske und Tests weiter eine wichtige Rolle spielen werden. Und es wird, wie berichtet, einen grünen Pass für Genesene, Geimpfte und Getestete geben. Und mit denen kann man dann in die Lokale oder auf Veranstaltungen.
Wir haben schon vieles hinter uns. Wir haben eine entscheidende und herausfordernde Zeit nach wie vor uns. Wir sind auf den letzten Metern in der Bewältigung dieser Pandemie. Es gibt Grund zum Optimismus. Die Freiheit ist zum Greifen nah.
Anfang Mai dürfte es also auch im Osten wieder Öffnungen geben. Und bis dahin sollte auch das Wetter langsam schanigartentauglich sein. Für die Wirtschaft jedenfalls sind Öffnungen dringender denn je. Sie ist im vergangenen Jahr um 6,6% eingebrochen. Die Gastronomie und die Hotellerie sogar um mehr als 35%. Kein Wunder also, dass Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer im Kurier-Interview auf konkrete Öffnungsschritte drängt. Mein Kollege Richard Grasl hat ihn daher gefragt, ab wann es soweit sein könnte.
Herr Präsident, ein Gipfel jagt den anderen. Derzeit gestern war der Öffnungsgipfel, heute tagt die Bundesregierung mit den Landeshauptleuten und mit den Experten. Und alle stellen sich natürlich die Frage, wann geht's wieder los, wann wird geöffnet, wann öffnen die Hotels, die Gasthäuser und wann öffnet hier in der Ostregion der Handel wieder. Können Sie es unseren Zusehern hier exklusiv verraten?
Also ich kann auch exklusiv kein Datum verraten, aber das Schöne ist, von Gipfel zu Gipfel wird draußen das Wetter besser und parallel wird die Stimmung besser, weil die Inhalte klarer werden. Und die gute Nachricht ist, dass sich alle, glaube ich, einig sind, dass Öffnungsschritte jetzt notwendig sind. Sie sind geboten aus mehreren Gründen. Erstens einmal, weil die Durchimpfungsrate kontinuierlich steigt. Die Impfgeschwindigkeit erreicht jetzt bald das Niveau, das wir uns ja auch alle wünschen. Es wird mehr Impfstoff zur Verfügung stehen. Das heißt, wir gehen in Richtung dieses Ziel 70% Durchimpfungsrate in Richtung Sommer. Der zweite Punkt ist, in vielen Bundesländern ist die virologische Situation auch in Ordnung, unter Anführungszeichen unter Kontrolle. Die Auslastung der Intensivbetten beherrschbar. Da haben wir in der Ostregion eine Sondersituation. Das wird sich aber auch, sagen die Experten und Prognoseforscher, in den kommenden Wochen verbessern. Das heißt, es steht eigentlich Öffnungsschritten im Mai. Wann das genau sein wird, muss die Regierung noch verhandeln mit den Bundesländern und den Experten. Aber einer prinzipiellen Öffnung, die auch möglichst breit zu erfolgen soll, meiner Meinung nach, steht eigentlich nichts mehr entgegen.
Ich möchte ein bisschen Ihre Haltung dazu natürlich auch abfragen. Soll bundesweit einheitlich geöffnet werden? Ich nehme jetzt Vorarlberg aus, da ist ja schon geöffnet. Soll bundesweit einheitlich geöffnet werden oder das Konzept, wie es jetzt auch der burgenländische Landeshauptmann angestrebt hat, dort, wo es besser ist oder besser scheint, oder man glaubt zumindest, dass es besser ist, dass dort geöffnet wird und woanders bleibt zu?
Ja, drehen wir es um. Der burgenländische Landeshauptmann macht etwas anderes. Der burgenländische Landeshauptmann hat nicht wieder zugemacht. Also ich glaube, wir müssen zwei Dinge auseinanderhalten, was betrifft die Branchen, die seit Monaten zuhaben, und Anfang Mai wird die Gastronomie und Hotellerie ein halbes Jahr zuhaben. Ein Wahnsinn, ein Drama für diese Unternehmer und Unternehmer, für ihre Mitarbeiter und die tiefe Sehnsucht der österreichischen Bevölkerung. Wir wollen wieder in unsere Wirtshäuser, in unsere Gasthäuser, wir wollen auch wieder Urlaub in Österreich machen. Und ich glaube, das muss man jetzt mal österreichweit einheitlich aufmachen. Das Beispiel Vorarlberg, das ist angesprochen worden, zeigt, dass es geht. Und zwar Indoor und Outdoor gleichzeitig. Ja, und mit niedrigschwelligen Tests, auch das wird in Vorarlberg bewiesen, wie das funktioniert, also warum nicht auf die Ergebnisse der Modellregion zurückgreifen und das österreichweit einheitlich machen. Mhm. Die andere Frage ist, sollte dann doch irgendwo noch regional die Notwendigkeit bestehen, weil die Zahlen dort wieder steigen oder es könnte etwas passieren, einzugreifen, dann muss man das regional machen. Und ich glaube, das ist der wichtige Ansatz für die Zukunft. Österreichweit überall auf, aber falls regional wo was passiert, auf gar keinen Fall wieder alle Österreicher mit dem Hammer hauen, sondern lieber mit dem feinen Seziermesser, mit dem Samthandschuhen lokal, regional etwas tun in der Bekämpfung der Pandemie. Übrigens der Ansatz, den die Asiaten erfolgreicherweise seit einem Jahr fahren, leider in Europa nicht, aber jetzt hat man bei uns dazugelernt. Würde ich sagen, schauen wir nicht zurück, sondern schauen wir nach vor. Schaffen wir diese österreichweit einheitliche Möglichkeiten? Und ich glaube, das ist im Mai machbar.
Sie haben gesagt, Indoor und Outdoor gleichzeitig. Gibt ja auch die Variante, dass man jetzt einmal Outdoor öffnet, die Schanigärten, die Gastgärten öffnet und Indoor geschlossen lässt, weil ja die Experten und Virologen schon noch sagen, die Ansteckungsgefahr Indoor ist einfach viel größer. Ist das nicht die Gefahr, dass man jetzt auf Indoor zu lange wartet und in Wirklichkeit sich Geschäft vergibt, weil Outdoor eben noch nicht geöffnet wird?
Nein, weil die Idee des Outdoor-Aufmachens war ja eine, die wir im März verfolgt haben. Also in Wirklichkeit, wenn wir jetzt, wir reden dann von 2 Monaten Unterschied. Wir reden davon, dass wir gerne gehabt hätten, dass man Outdoor aufmacht. Stichwort geringere Aerosolbelastung. Habe erst Anfang dieser Woche die Wissenschaft ja wieder gesagt. In einer Situation, wo die Durchimpfungsrate noch niedriger war. Das war bewusst gedacht für eine Zeit vor Ostern, damit man über Ostern und jetzt im April schon die Gastronomie unterstützt hätte und den Kunden wieder eine Möglichkeit gehabt hätte, gegeben hätte, in der Gastronomie Besuche durchführen zu können und zu konsumieren. Nur wir reden ja jetzt von Mai. Also daher schauen wir uns das Beispiel Vorarlberg an, das funktioniert prächtig und ich vertrete da 1:1 die Meinung unserer gesamten Gastronomievertreter, die wollen Indoor und Outdoor gemeinsam aufmachen. Ich verstehe das, das macht betriebswirtschaftlich Sinn, das ist auch der Wunsch der Kunden. Also folgen wir der Expertise, das Praxiswissen der Gastronomen und dem Wunsch der Kunden und machen wir das doch gleichzeitig wie in Vorarlberg.
Jetzt möchte ich trotzdem versuchen, Ihre Meinung ein bisschen einzugrenzen. Der Mai ist lang, hat 31 Tage. Rechnen wir mit der Eröffnung am 3. Mai oder wird es Ende Mai sein oder irgendwo etwas dazwischen?
Man muss es realistisch sehen, die Branchen sagen auch selber, wir brauchen in der Gastronomie 2 bis 3 Wochen, in der Hotellerie 3 bis 4 Wochen für die Vorbereitung. Und darf nicht vergessen, viele Beschäftigte sind in Kurzarbeit, viele Beschäftigte müssen erst wieder eingestellt werden, es muss eingekauft werden, vorbereitet werden. Das lässt sich nicht wie ein Lichtschalter in der Sekunde umschalten, sondern das braucht Vorbereitung. Ab dem Zeitpunkt, wo die Regierung das verkündet. Ich rechne damit, nach den Gesprächen gestern, dass die Regierung das im Laufe der nächsten Woche kommunizieren wird. Wann ist dieser erste Zeitpunkt? Wann ist ein zweiter? Und wie soll das im Sommer weitergehen? Und von da weg kann man zum Rechnen beginnen. Und wenn Sie Ende nächster Woche noch eine Woche im April haben, na, dann wird es nicht eine Woche später sein, sondern wir reden von Mitte Mai, der 2. Maihälfte, das halte ich für realistisch, aber das ist eine Entscheidung von Bund und Ländern. Aber allein die Vorbereitungsarbeiten machen notwendig, dass es einen gewissen Vorlauf gibt.
Jetzt ist Österreichs Wirtschaft sehr stark vom Tourismus abhängig im Vergleich zu anderen Ländern. Und zwar nicht nur von den Österreichern, die in Österreich Urlaub machen, sondern auch von Ausländern, die zu uns kommen und hier Urlaub machen. In vielen anderen Ländern ist jetzt schon klar, wenn ich dort im Sommer hinfahre, brauche ich nicht die Quarantäne. In Österreich gibt es diese Entscheidung noch nicht. Das führt zu heftiger Kritik. Was läuft da falsch?
Ich glaube, dass man diesen Zeitpunkt, wann ist die Quarantäne vorüber für Einreisende und auch Rückreisende im Übrigen, möglichst schnell kommunizieren muss. Der Kurier hat ja da eine ganz klare Position bezogen, habe ich auch gelesen, seiner Mitarbeiterin, die gesagt hat, auf was wartet die Republik? Und diese Forderung haben wir schon vor Wochen erhoben und gesagt, das muss man möglichst früh kommunizieren. Und ich glaube, die Regierung will das zeitgleich kommunizieren mit den Öffnungsschritten. Das hat auch eine gewisse interne Logik, aber das ist überfällig und ich rechne auch damit, wir haben es auch gestern beim Öffnungsgipfel, also in der Öffnungskommission massiv debattiert. Die Regierung hat gesagt, sie gedenkt auch das zeitnah zu verkünden. Ist das notwendig? Wir haben tagesaktuelle Informationen von den Reisebüros, erst 5% Buchungsquote, das ist wahnsinnig wenig. Und das ist eine richtige Buchungsbremse und von dieser Bremse muss man steigen, indem man sagt, das ist der Zeitpunkt X und dann, glaube ich, werden die Buchungen nur so reinrasseln, weil das Interesse nach Urlaub in Österreich ist ungebrochen groß.
Jetzt haben wir auch wir in der Redaktion heute diskutiert darüber, wenn man sagt, man will im Mai aufsperren, Hotellerie und Gastronomie und die Tourismusministerin jetzt sagt, am 29. April soll es hier einen quasi nächsten Gipfel geben, wie der Tourismus aufsperrt. Warum hat man sich hier somit so lange Zeit gelassen? Dafür hätte nicht seit Monaten in Wirklichkeit Papiere, Konzepte für das Testen, für die Öffnung etc. in der Schublade liegen müssen, die man jetzt, wenn sich die Situation durchs Impfen ja hoffentlich dann bessert, einfach herauszieht und sagt, jetzt sperrt man auf. Ist man da nicht ein bisschen säumig?
Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Was da Ende April passieren soll, ist, da geht es um den gesamten Restart des Tourismus, auch im Winter nach der Pandemie. Die Vorbereitungen für das Öffnen, die laufen seit vielen Monaten. Im Gegenteil, sozusagen, wir haben im Winter alle Konzepte ja schon fertig gehabt für eine erfolgreiche Wintersaison. Das hat man uns dann nicht lassen im Vergleich zur Schweiz, wo man ja bewiesen hat, dass man für die Inlandsgäste auch eine vernünftige Wintersaison abhalten kann. Soll sein, hat die Politik entschieden, ist auch die Verantwortung der Politik, solche Entscheidungen zu treffen. Wir hätten es anders gemacht. Aber jetzt liegen alle Konzepte für das Öffnen am Tisch, ist mit allen Branchen besprochen. Hat es auch diese Woche nochmal finale, gute Gespräche mit dem Gesundheitsministerium gegeben. Das Tourismusministerium war da auch sehr hilfreich und ist sehr unterstützend. Die Ministerin kämpft da auch für diese Öffnungsschritte. Und ich glaube, das wird jetzt alles festgezurrt über das Wochenende mit Beginn nächster Woche. Und ich erwarte mir dann finale Entscheidungen im Laufe der nächsten Woche. Also da ist alles getan. Aber um was es geht, ist natürlich schon die Positionierung Österreichs im Verhältnis zu anderen Tourismusmärkten. Da arbeiten wir auch intensiv. Und das ist eher gemeint, wenn es um diesen Gipfel am 29. geht.
Sollen Geimpfte aus Ihrer Sicht Vorteile haben, dass sie nicht in Quarantäne müssen, dass sie nicht Eintrittstesten müssen? Und kommt anders gefragt der grüne Pass, der am Handy einfach zeigt, ich bin geimpft, vielleicht auch getestet und vielleicht auch genesen mit entsprechender Antikörperausstattung. Kommt das nicht viel zu langsam?
Wir haben dieses Konzept frühzeitig gefordert. Das heißt, ich mache da aus meinem Herzen keine Mördergrube, wenn ich sage, ja, das muss es geben. Wir haben das debattiert vor einem Jahr. Da hat man noch gesagt, das ist ein Wahnsinn, das ist ein einengendes Konzept. Und ich sage, lest im Krisenhandbuch der WHO nach zur Pandemiebekämpfung. Da gibt es zwei zentrale Instrumente. Das eine ist Infektionsketten unterbrechen, digitales Contact Tracing, hat Europa leider verschlafen. Und das zweite ist Impfen, 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 aber Anreize schaffen dafür, dass die Menschen auch impfen gehen. Und das gerade angesprochene ist ein Anreiz, ich erspare mir anderes und habe gewisse, wenn man mal so will, Vorteile, wenn ich geimpft bin. Und genau so ein System brauchen wir, an dem wird jetzt mit Hochdruck gearbeitet, auch europaweit erfreulicherweise. Ich weiß das von unserem Außenminister, unserer Europaministerin, dass sie sich auch ganz stark auf europäischer Ebene bemühen mit ein paar anderen Ländern, dass da ein einheitliches Regime geben wird. Und nachdem wir ja einen Reiseraum in Europa haben und die Mehrheit unserer Gäste aus Europa auch nach Österreich kommt und aus Österreich auch in andere europäische Länder fährt, haben wir ein zutiefst gemeinsames Interesse, dass das funktioniert. Also ja, dass wir das geben, bin ich mir ganz, ganz sicher. Und ich habe es am Anfang angesprochen, es wird auch irgendeinen Tag Anfang des Sommers geben müssen, wo dann dieser Vorteil des Geimpftseins in Kraft treten muss gegenüber denjenigen, die es nicht mehr sind, was das Testen betrifft. Das heißt, all diejenigen werden dann einfach auch nicht mehr testen müssen. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Vorteil von so einem Instrument.
Mhm. Apropos Impfen, in Deutschland beginnen bereits große Betriebsimpfungen. Die Lufthansa beginnt jetzt zum Beispiel, ihre Mitarbeiter zu impfen. Das fordern große österreichische Konzerne, die vor allem im internationalen Business tätig sind, ja auch. Sie sagen, wir haben einen echten Wettbewerbsnachteil, wenn wir unsere Mitarbeiter nicht am Standort impfen können. Derzeit passiert das in Österreich noch nicht. Soll jetzt, wenn die Phase 3 beginnt, der Impfungen, also alle unter 65-Jährigen, es möglich sein, dass große Konzerne sagen, wir impfen unsere Mitarbeiter am Standort selbst durch und vom Staat auch den entsprechenden Impfstoff dazu auch zur Verfügung
bekommen? Wir haben dazu zwei verschiedene Schienen und zwei Themen. Ich bin mit dem Georg Kniel in beiden Fragen total einer Meinung. Als Präsident der Industriellenvereinigung, das eine Thema ist, wir brauchen in Spezialsituationen auch jetzt schon die Möglichkeit, dass Schlüsselkräfte, die für den Export wichtig sind, also Mitarbeiter, die zum Beispiel Anlagen, die österreichische Betriebe ins Ausland verkauft haben und die dort auch Serviceverträge haben, diese Anlagen servicieren können. Teams, die Projekte verkaufen wollen, die bei Ausschreibungen teilnehmen wollen, dass wir die wo in andere Länder schicken können. Die nordischen Länder zum Beispiel, skandinavischen, haben das super organisiert. Die haben Sondergenehmigungen fürs Impfen für diese Betriebe gemacht. Aber nicht für alle Mitarbeiter, sondern für die wenigen Kräfte. Also ich sage ein Beispiel, ein produzierender Betrieb in Österreich hat 2000 Mitarbeiter, aber er hat 20 Mitarbeiter, die hochgradig spezialisierte Schlüsselkräfte im Service sind und vielleicht noch einmal 20 im Verkauf. Und die 40, nur die 40, nicht alle 2000, die muss man möglichst schnell impfen, damit die international unterwegs sein können. Die anderen 2000, die anderen 1960 arbeiten ja am Standort. So. Da haben wir jetzt appelliert an die Landeshauptleute, am kurzen Weg das einfach zu machen. Ja, das ist wichtig, weil da geht es um tausende Arbeitsplätze. Und die andere Frage ist, auf die Struktur der österreichischen Betriebe zurückzugreifen, so wie in Deutschland, für die Impflogistik. Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt 1700 Betriebe, die sich angemeldet haben bei uns, mit über 530.000 Mitarbeitern, die sagen, wir würden die alle impfen. Alles Betriebe mit mehr als 50 Mitarbeitern, die Betriebsärzte haben. Und wir haben das auch gestern noch einmal in der Öffnungskommission angesprochen, breit noch einmal dafür geworben, auch mit der Arbeitnehmervertretung, dass man doch auf dieses Angebot ab Ende Mai, Anfang Juni zurückgreift, weil wir noch mehr Impfgeschwindigkeit aufnehmen können. Die Betriebe sind ja auch bereit, nicht nur die Mitarbeiter, sondern viele auch deren Angehörige zu impfen. Und das würde natürlich die öffentliche Impflogistik extrem entlasten. Und ich habe überall ein Nicken gestern gesehen bei der Spitzenpolitik. Also ich hoffe, dass das passiert.
Ich möchte zum Themenkreis, koste es, was es wolle, kommen. Da wurde und wird viel Geld, viele Milliarden von der Bundesregierung ausgeschüttet. Trotzdem klagen immer noch viele Unternehmen, die sagen, wir haben eigentlich noch nichts oder sehr wenig bekommen, vor allem was den Fixkostenzuschuss betrifft. Fordern Sie hier von der Regierung, dass das Geld für die Unternehmen, die es brauchen, schneller fließt?
Auf jeden Fall. Also wir haben, man darf nicht vergessen, es gibt sehr, sehr viele Betriebe, die Geld relativ zügig bekommen haben. Und dann gibt es viele Sonderfälle, wo einfach die Finanzverwaltung prüft und sich das anschaut. In der Verhältnismäßigkeit würde ich mal sagen 90-10. Ja, also 10%, 5-10% immer wieder pro Monat, je nachdem wie die Einreichquoten halt aussehen, die halt ein bisschen länger warten. Ja, da muss ich das anschauen, da geht es um staatliches Geld und unser Interesse ist natürlich, dass die Betriebe das so schnell wie möglich bekommen. Faktum ist halt, dass die öffentliche Hand auch nur bestimmte Kapazitäten hat. Ja. Das ist bitter für den Betrieb, wenn er persönlich davon betroffen ist. Wir haben bei uns überall eigene Hotlines eingerichtet, eigene Kummernummern, eigene quasi Service-Teams, die sich um die viele Fälle kümmern. Viele kann man dann beschleunigen, wenn Fragen offen sind, schneller abarbeiten, aber halt nicht immer alle. Und nachdem es aber um Tausende geht, weil es ja um viele hunderttausend Betriebe geht, die eine Hilfe bekommen, ist das natürlich auch spürbar, dass da viel Unmut da ist, aber es wird von Monat zu Monat zugegebenermaßen besser. Wir erinnern uns an die Kurzarbeitsgeschichte, das hat im Vorjahr auch fast 3 Monate gedauert, bis das dann rund gelaufen ist und dann ist es rund gelaufen. Solange man jetzt die Systeme immer wieder verändert hat und Ausfallsbonus ist ja erst mit Februar implementiert worden, das heißt, man hat noch einmal ein System verändert, dann kommt es da immer wieder zu Verzögerungen. Aber erfreulicherweise, es geht in eine Geschwindigkeit, die, glaube ich, für viele Betriebe sehr gut ist und für die anderen auch langsam halbwegs erträglich wird. Entscheidend ist nur, die Hilfen sind gut, sie sind richtig und wichtig und werden in bestimmten Bereichen auch noch länger andauern müssen.
Auf dieses Thema wollte ich gerade auch zu sprechen kommen. Viele rechnen nämlich damit, dass die große Pleitewelle jetzt erst dann nach dem Ende der Pandemie kommt, wenn die Unternehmen bilanzieren müssen, wenn es mit der Liquidität wieder Probleme gibt. Vor allem auch deswegen, weil ja dann die Hilfen eben auslaufen sollen. Was braucht denn die Wirtschaft jetzt, ich sage ab dem zweiten Halbjahr dieses Jahres noch?
Ja, man muss ein bisschen unterscheiden. Was ist eine Liquiditätsunterstützung und was ist ein echter sozusagen Ersatz für eine Zeit lang wozu gemacht? Ja? Und beide Situationen sind von Branche zu Branche unterschiedlich und auch von Region zu Region unterschiedlich, weil wie wir ja jetzt sehen, in manchen Regionen sind Lockdowns, in anderen gibt es nicht, da kann man normale Geschäftstätigkeit nachgehen. Das heißt, es wird weiter diesen Werkzeugkasten brauchen mit flexibel einsetzbaren Instrumenten. Was meine ich damit? Wir verhandeln gerade mit der Regierung ein Paket, um weiterhin Liquidität aufrechterhalten zu können für die Betriebe, die nicht nur jetzt über den Sommer das brauchen werden, sondern auch weiter die Liquidität brauchen. Wenn ich denke da an die Stadthotellerie, die wird nicht von einem Tag am anderen wieder alle internationalen Gäste haben. Da wird es auch eine Sonderunterstützung brauchen bei der Kurzarbeit weiter. Das ist vollkommen klar, das dauert dort länger, das Comeback. So, dann gibt es andere Betriebe, die kommen zwar schnell wieder ins Geschäft machen, die müssen aber das, was sich aufgestaut hat an offenen Zahlungen, über einen längeren Zeitraum abtragen. Das heißt, da wird die öffentliche Hand nicht sagen können, wir wollen von euch die Kohle von einem Tag am anderen haben, die ihr uns jetzt schuldet, sondern man wird individuelle Modelle machen müssen des Wiederhineinverdienens. Warum? Das sichert ja auch Liquidität über einen höheren Zeitraum. Also all das sind, wie gesagt, flexible Konzepte und Instrumente. Da sind wir aber in guten Gesprächen mit beiden Regierungsparteien, dass es da jetzt einmal ein schnelles Paket zum Thema mittelfristige Liquiditätssicherung geben muss. Und das Zweite geht dann schon ganz stark in Richtung Recovery, Durchstarten, Investitionsförderung und Steuererleichterung. Ich sage das ganz offen. Also ich bin ein vehementer Kritiker von allen Ideen, dass man jetzt mit einem Belastungspaket kommt, sondern wir brauchen jetzt ein Entlastungspaket. Also ich halte es da mit dem Urvater der sozialen Marktwirtschaft, mit Ludwig Erhard, der gesagt hat, Wohlstand für alle. Das ist jetzt nur möglich, wenn wir einen Aufschwung für alle ermöglichen. Das
heißt, welche Steuern sollen gesenkt werden aus Ihrer Sicht?
Na, auf alle Fälle alle einkommensrelevanten Steuern. Wir werden Lohnsteuer und Einkommensteuer, das was im Regierungsprogramm auch drinsteht, angehen müssen und selbstverständlich auch die Körperschaftssteuer, gerade wenn wir in einem noch zunehmenderen Standortwettbewerb sein. Wir wollen da von dem Programm eigentlich nicht abrücken.
Jetzt hat, und das bescheinigen auch internationale Analysen, Österreich extrem viel Geld in die Hand genommen, um diese Krise zu überwinden. Der Outcome, das Ergebnis war allerdings dann relativ bescheiden, weil der Einbruch der Wirtschaft im Jahr 2020 und auch die Prognosen der Wirtschaftserholung für das Jahr 2021 bescheinigen eigentlich, dass Österreich im europäischen Schlussdrittel liegt. Was ist da falsch gelaufen, wenn man so viel Geld in die Hand nimmt und so wenig dann am Schluss eigentlich rauskommt?
Ich glaube, das sind zwei Dinge, die man auf der Zeitleiste unterscheiden muss. Das eine ist ja viel Geld, das zur Liquiditätssicherung führt. Das heißt, damit die Betriebe nicht zumachen. Wir haben drei zentrale Säulen, auf denen die Wertschöpfung der österreichischen Volkswirtschaft beruht. Der Inlandskonsum, die Investitionsgüternachfrage und alles, was wir exportieren. Der Tourismus ist ein Dienstleistungsexport, der ist dort auch dabei. Wenn man sich jetzt anschaut, wo sind wir eingeknickt? Na, wenn ich harte Lockdowns habe und die Leute können ihr Geld nicht ausgeben, nicht in den Handel tragen, dann sinkt der Inlandskonsum. Wenn die Gastro zu ist, sinkt der Inlandskonsum. Wenn ich keinen Urlaub machen kann, sinkt der Inlandskonsum. So, da war das große Thema. Da sind bestimmte Dinge verloren. Da gibt es aber auch wieder Nachholeffekte. Die Leute haben jetzt eine tiefe Sehnsucht, wieder in das Restaurant zu gehen, Urlaub zu machen. Die Leute werden das vielleicht sogar vermehrt machen. Weil die werden sagen, na, auf was soll ich jetzt noch warten?
Man kann aber nicht das essen, was man
die letzten 12 Monate nicht gegessen hat. Aber es gibt bestimmte Effekte, die sind nicht wieder einbringbar. Dafür verschiebt sich das aber in mittelfristig bis langfristig relevante Investitionen. Wir kriegen ja mit Bauwirtschaft, Preise steigen, knappe Kapazitäten, nicht nur wegen der Investitionsprämie, weil das stark nachgefragt wird, sondern auch von den Privathaushalten. Und es ist Konsum in andere Bereiche reingegangen. Gewisse Sportartikel, E-Bikes können es heuer bestellen, kriegen es aber heuer nicht mehr geliefert. Also man sieht, die Verhaltensänderung der Menschen ist da. Investitionsgüternachfrage ist ja okay und Export brauchen wir das Comeback. Also wenn man will, volkswirtschaftlich, wir müssen in die drei Bereiche reinschauen. Und ich glaube, dass das Wachstum bei uns größer ausfallen wird, als heute die Wirtschaftsforscher glauben, wenn ich so in die Unternehmerschaft hineinhöre. Inlandskonsum wird ein schnelles Comeback haben und dann steht eigentlich einem vernünftigen Aufschwung, wenn er auch gut unterstützt wird, nicht im Weg. Aber der Tourismus, der in Österreich eine bedeutende Rolle spielt, hat natürlich einen Totalausfall in der Wintersaison und das hat sich in den Zahlen niederschlagen müssen.
Mhm. Harald Mara, danke für den Besuch bei uns im Studio.
Danke mich beim Kurier für die Einladung.
Danke, Richard. Ja, und wir schauen jetzt nach England, genauer gesagt nach Windsor. Dort trauert die Queen um ihren Mann, Prinz Philip, der vor einer Woche im Alter von 99 Jahren verstorben ist. Mehr als 70 Jahre waren die beiden verheiratet. Prinz Philip wurde am 10. Juni 1921 in Griechenland geboren. Zu dem Zeitpunkt vereinte das britische Weltreich noch ein Viertel der gesamten Weltbevölkerung unter seiner Krone. Später ging Prinz Philip zur Marine. Für die Queen gab er seine Militärkarriere dann auf. Jahrzehntelang bildeten die beiden ein eingespieltes Team. Prinz Philip ist in der Öffentlichkeit zwar stets zwei Schritte hinter der Monarchin zurückgeblieben, hinter den Kulissen waren die Rollen aber oft vertauscht. Er war mehr als nur ein Berater der Queen, hat ihr seine Meinung oft unverblümt gesagt. Und er hatte Humor. Bei der Krönungszeremonie der Queen im Jahre 1953 fragte Philip mit Blick auf ihre Krone: Wo hast du den Hut her? Er wird fehlen. Bei mir begrüße ich jetzt unsere England-Korrespondentin Anna-Maria Bauer. Hallo Anna.
Hallo Elias.
Anna, Prinz Philip wird morgen Samstag im Schloss Windsor beigesetzt. Was wird denn das für ein Ereignis?
Also es ist natürlich ein riesiges Event, das die ganze Nation bewegt. Seit einer Woche gibt es quasi kein anderes Thema, abgesehen vielleicht von Corona, das die Menschen berührt und über das die Menschen sprechen. Aber aufgrund eben auch von Corona ist das viel, viel kleiner, als es zu normalen Zeiten sein würde.
Mhm. Corona ist natürlich auch immer noch allgegenwärtig in England. Wie viele Menschen werden denn da am Begräbnis jetzt teilnehmen können?
Also es dürfen tatsächlich nur 30 Personen teilnehmen. Das ist auch die Anzahl der Personen, die quasi normale Menschen derzeit bei Begräbnissen sein dürfen. Man wollte sich da an die Regeln halten, um einfach auch die Botschaft zu senden. Wir halten uns dran und haltet ihr euch bitte auch an die Regeln. Die Bevölkerung wird nämlich tatsächlich gebeten, nicht nach Windsor zu kommen und sich die quasi die Geschehnisse über das Fernsehen anzusehen.
Mhm. Teilnehmen wird unter anderem auch Prinz Harry, der kam zuletzt in Kritik, weil er ein kritisches Interview gemeinsam mit seiner Frau Meghan Markle gegeben hat bei Oprah Winfrey. Das hat für sehr viel Unruhe gesorgt. Wie wird denn sein Auftritt beäugt werden?
Genau, also Harry hat da die Königsfamilie doch sehr aufgeregt und man hofft natürlich auch, dass vielleicht seine Reise jetzt anlässlich des Begräbnisses da irgendwie auch genutzt werden kann, um ein bisschen die Wogen zu glätten. Vor allem Kate, die man sagt so ein bisschen als die große Schwester von Harry so ein bisschen fungiert hat, auch dass sie da vielleicht eine Rolle als Vermittlerin spielen kann. Und die zwei Brüder wieder zusammenbringen kann. Meghan Markle kann ja nicht teilnehmen, weil sie schwanger ist und ihr Arzt ihr auch empfohlen hat, dass sie nicht fliegen soll. Und vielleicht ist genau das auch eine Möglichkeit für Harry, alleine mit seiner Familie zu sprechen und die Wogen zu glätten.
Dass er alleine beim Begräbnis ist, ist ja nichts Außergewöhnliches für Harry. Es sind nämlich andere Königshausmitglieder auch wahrscheinlich ohne Ehepartner bei dem Begräbnis. Und sind irgendwelche Politiker anwesend?
Genau, also zum Beispiel Princess Eugenie, da darf sie quasi anwesend sein, aber ihr Ehemann quasi ist nicht auf der Liste. 30 Personen ist eben wirklich wenig und deshalb wird auch der Prime Minister Boris Johnson nicht am Begräbnis teilnehmen.
Mhm. Anna, du warst ja letzte Woche schon einmal in Windsor, einen Tag nachdem Prinz Philipp gestorben ist. Wie war denn dort damals die Stimmung?
Genau, ich war am Samstag in Windsor und es war eine sehr berührende Stimmung, muss ich sagen. Also es wurde auch da schon die Bevölkerung angehalten, wegen Corona bitte eigentlich nicht zu kommen, auch keine Blumen abzulegen. Das ist etwas, was dass sie die Briten schon immer gemacht haben, auch bei Tod von Princess Diana und auch der Queen Mother. Und die Bitte der Königin diesmal, macht das nicht, spendet's lieber quasi und gebt das Geld so aus. Aber manche Engländer konnten oder wollten es sich nicht nehmen lassen, so ihren quasi Tribut auch zu zollen. Und es waren sehr berührende Bouquets mit handgeschriebenen Karten, Zeichnungen von Kindern, die abgelegt wurden. Und ich glaube, dass die Königsfamilie schon auch ein bisschen, eigentlich hatte sie, glaube ich, schon berührt. Es war nämlich viel Polizei anwesend, die kontrolliert hat, aber sie haben sie nicht vorgegangen. Also sie haben die Menschen ablegen lassen, die Leute haben auch Abstand gehalten. Es war ein kontinuierlicher Strom von Menschen zum Tor, aber dann sind die Leute auch bald wieder gegangen und haben Platz gemacht für die Nächsten. Also es war jetzt keine Ansammlung.
Und du konntest ja mit einigen Menschen dort sprechen. Was haben denn die so erzählt? Welche Beziehung haben die zum Königshaus?
Genau, es war sehr, sehr berührend, weil irgendwie viele dann ihre eigene Erinnerung auch mit mir geteilt haben. Also eine Frau hat erzählt, dass sie sich erinnert hat, das war jetzt schon 14 Jahre her, da war ihr Sohn erst 2 und jetzt ist er 16 und sie sind da auf der quasi Allee gegangen, da ist Prinz Philipp oft mit der Kutsche gefahren und mit seinem Sicherheitspersonal natürlich und sie haben ihn gesehen und dann ist er tatsächlich stehen geblieben und hat Good Morning gesagt, guten Morgen. Und sie war sehr berührt, dass er das tatsächlich genau quasi mit ihr reden würde. Und diese Erinnerung hat sie genau jetzt mitgenommen. Und es war an sich, alle Personen haben so viel Gutes und Schönes über ihn gesagt und haben ihn in sehr, sehr guter Erinnerung und sind auch sehr dankbar, was er geleistet hat für das Land. Das kam auch sehr oft vor.
Die Medien sind wahrscheinlich seit Tagen voll mit Prinz Philipp oder gibt es da irgendwie auch schon vielleicht sogar einen Overkill?
Genau, also es war genau am Freitag hat das Programm umgeschaut, also BBC haben dann quasi nur mehr über den Tod berichtet und haben auch Dokumentationen gebracht, die schon vielleicht älter waren. Und das hat nicht alle Menschen gefreut. Es war tatsächlich so, es gab so viele Beschwerden, dass die BBC ein eigenes Formular eingerichtet haben und es sind dort mehr als 100.000 Beschwerden eingetroffen. Das ist mehr als zu jedem Event davor, weil die Personen gesagt haben, das geht nicht, das ist zu viel und das steht in keinem Verhältnis. Aber die BBC hat auch erklärt, wir sind ein nationaler Sender und es ist auch unsere Aufgabe, es ist ein enormes Event und sie haben da einfach ihren Auftrag wahrgenommen und haben also auch klar gemacht, dass sie das ja in ihrem Ermessen richtig gehandelt haben.
Und wie schaut die berühmt-berüchtigte Yellow Press aus? Ist die auch voll mit Prinz Philipp und dem Abschied?
Ja, also generell sind die Zeitungen, es gibt kein anderes Titelblatt momentan. Es gibt doch fast immer die gleichen Titelbilder. Einmal Prinz Philipp mit seinen Enkelkindern, einmal mit seinen Urenkelkindern sogar. Also sehr berührende Bilder und natürlich werden jetzt auch viele Gerüchte oder quasi Anekdoten zutage gebracht, verschiedenste Geschichten. Also man wälzt quasi das ganze Leben und alle Anekdoten, wenn Princess Eugenie auf Instagram schreibt oder sich verabschiedet und eine kleine quasi einen kleinen persönlichen Post schreibt, dann wird das in einem eigenen Artikel verarbeitet. Also man nimmt quasi alles auf, was da in der im Land dazu gerade passiert. Mhm.
Prinz Philipp war ja immer eine sehr große Stütze für die Queen, hat immer den Rücken gestärkt, und kann es sein, dass die Queen jetzt auch vielleicht dann doch abtritt nach dem Tod von ihrem Ehemann?
Also es ist sehr unwahrscheinlich. Die Queen ist so ein quasi treue, quasi dem ihrer Rolle als Queen treue Person. Mhm. Und so arbeitsbewusst. Sie hätte eigentlich 8 Tage Zeit gehabt zu trauern, also vom Tag des Todes bis zum Begräbnis, und ist aber nach 4 Tagen bereits zurück ins Amt gegangen. Und das zeigt alleine schon ihre Einstellung zur Arbeit, und deshalb ist es nicht zu erwarten, dass sie jetzt abdankt, obwohl es bestimmt eine unglaublich schwierige Zeit für sie ist. Sie haben mehr als 70 Jahre war Prinz Philipp als Mann an ihrer Seite und hat sie unterstützt in ihrer Tätigkeit, hat auch seine Karriere beim Militär aufgegeben, um sie so zu unterstützen und bei ihr zu sein, und hat auch eigene Projekte geleistet, wie den Duke of Edinburgh Award, und hat viel für sein Land getan und eben vor allem an der Seite seiner Königin.
Mhm. Auch die Königin wird ja nicht ewig leben. Das heißt, kann man vielleicht schon ein bisschen abschätzen, wie es jetzt mit der Monarchie weitergehen wird? Also wird es da in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten vielleicht doch irgendwie die ersten Verschiebungen geben? Oder, keine Ahnung, werden Prinzen jetzt ein bisschen präsenter sein?
Also es ist natürlich schon so, dass quasi es neue Männer an der Seite der Queen gibt. Also es darf Prinz Philipp nicht mehr bei ihr ist werden, haben quasi die Männer, wie Prinz Charles versichert, sie wird nie alleine wo sein müssen. Mhm. Es wird immer ein Mann an ihrer Seite sein, der sie unterstützt und dadurch auch schon quasi vielleicht ein bisschen wichtigere Rollen einnehmen kann bei Events. Generell ist die Queen, hat sie so eine starke Persönlichkeit und so einen starken auch Beliebtheitswert beim Volk, dass immer wieder die Frage war, was passiert wohl, wenn sie abdankt und dann Prinz Charles, der natürlich als Nächster in der Reihe ist, quasi dieses Amt antritt, was wird sich verändern? Wir sind moderner, wie viel Platz hat noch eine Monarchie in unserem Jahrhundert? Das sind natürlich alles Fragen, die wahrscheinlich dann auftreten werden. Sollte die Queen auch von uns gehen, was hoffentlich noch nicht so bald der Fall sein wird.
Das hoffen wir auch. Liebe Anna, vielen Dank für das Gespräch und liebe Grüße nach England.
Danke, Elias, liebe Grüße nach Wien.
Danke, Anna, und wir verabschieden uns jetzt gemeinsam ins Wochenende. Zuvor aber noch ein Hinweis. Meine Kollegin Ida Metzger hat Innenminister Karl Nehammer zum Interview getroffen und ihn unter anderem zum Rücktritt von Gesundheitsminister Rudi Anschober, die BVD-Reform und Impfungen für Polizisten befragt. Der Daily Podcast Spezial mit Karl Nehammer erscheint am Samstagnachmittag. Hört also rein. Ton und Schnitt kommt heute und morgen von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns gleich auf Spotify, Fire oder Apple Podcasts, damit ihr ja nichts verpasst. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Nadmesnik, over and out.